Karfreitag, das ist der tiefste Punkt der Leidenszeit von Jesus Christus. Und es ist erstaunlich, dass er so etwas, dass einem das jedes Jahr wieder neu tief berührt. Wie lange haben wir schon Karfreitag erlebt? Immer das Gleiche und doch nie das Gleiche. Manchmal bewegt uns ganz etwas anderes wieder aus dieser Leidensgeschichte. Es ist der tiefste Punkt vom Leben von Jesus Christus auf dieser Welt. Und doch hat er gewusst, das ist seine Mission. Schon der Engel, der zum Josef gekommen ist, hat gesagt, lass das Kind, das Maria im Bauch hat, zu dem Kind hat der Engel Folgendes zu Jesus gesagt. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und Jesus hat von sich nachher selber gesagt, der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus hat sich von Anfang an auf den Tag hin bewegt. Auf den schweren Moment von seiner Rettungsaktion der Menschheit. Er hat nicht früh angefangen zu reden von dieser Geschichte. Er hat gemerkt, die Jünger verstehen das nicht. Und er ist immer wieder ein bisschen ausgewichen. Er hat gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Denn eines Tages war es so weit. Und er hat gebeten zum Vater, Vater, die Zeit ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlichen kann. Und dann ist das Thema wirklich aufgekommen, auch im Kreis der Jünger. Aber das Frustrierende für Jesus war, dass sie nichts verstanden haben. Das ist richtig etwas aufeinanderprallt. Und überhaupt ist die Geschichte von Karfreitag eine Geschichte, wo da Gegensätze aufeinanderprallen, die nicht tiefer sein könnten. Und ich habe probiert, in ein paar verschiedenen Zusammenstellungen von so Gegensätzen den Sinn und die Tiefe vom Karfreitag mit Bild und auch mit meinen Worten dazu überzubringen. Der erste Gegensatz an Karfreitag sind Licht und Finsternis auf krasse Art und Weise aufeinandergestossen. Es waren die dunkelsten Stunden von Jesus. Er hat unsere Sünde, die Schuld der ganzen Menschheit auf sich genommen und ist in die Hölle gegangen vom Karfreitag. Sogar die Sonne hat sich versteckt. Zumindest am Tag. 3 Stunden lang war es dunkel im Land. Es war eine stockdunkle Welt, in die Jesus auf dem Weg musste eintauchen. Und dabei war er das Licht der Welt. Der Prophet Jesaja hat ihn Jahrhunderte voraus als Licht angekündigt im Auftrag von Gott. Gott hat durch ihn gesagt, Jesaja 49, ich mache dich zum Licht für alle Völker, damit du der ganzen Welt die Rettung bringst. Und auch Jesus hat sich vorgestellt, ich bin das Licht der Welt. In dieser extremen Dunkelheit ist er da als Licht. Licht und Finsternis prallen da aufeinander aufs Extremste. Macht vom Licht und Macht von der Dunkelheit. Der zweite Gegensatz ist Liebe und Hass gegeneinander. Bevor die Leidenszeit angebrochen ist, hat Jesus noch mit viel Liebe den Jüngern die Füße gewaschen. Er wollte noch mit ihnen zusammen sein. Mit ihnen zusammen das Passamahl feiern. Er wollte seine Liebe noch einmal zeigen. Wo der Judas gekommen ist, sein Verräter, hat er ihn begrüßt mit diesen Worten: Mein Freund, für das bist du gekommen? Er hat ihn auch in dieser Situation noch Freund genannt. Der Petrus hat sich gewehrt für seinen Meister, er hat das Schwert genommen und ihm einen Knecht das Ohr abgehauen. Und was macht Jesus? Er heilt das Ohr vom Knecht in seiner Leidenszeit, wenn das nicht Liebe ist. Im Folgenden hat Jesus Hass und Abneigung erlebt auf grösste Art und Weise. Er wird verspottet. Von den einfachsten Soldaten bis auf zum König Herodes. Alle haben sich lächerlich gemacht über ihn. Er ist ausgepeitscht worden, angespeuzt, geschlagen, mit einer Dornenkrone gekrönt. Zum Spott verkleidet, mit einem weißen Mantel und dann wieder mit einem roten Mantel. Er wird dem Verbrecher Barabbas, wo Blut an den Händen hatte, er wird ihm hinten angestellt. Die Leute wollen ihn. Aber liebend hat Jesus noch am Kreuz gesorgt für seinen Freund Johannes. Und er hat so der Maria, seiner Mutter, gesagt: Frau, siehe, das ist jetzt dein Sohn. Und zum Johannes hat er gesagt: Siehe, das ist jetzt deine Mutter. Es ist noch weitergegangen. Am Kreuz hat er im Schächer nebenan, wo mit ihm gekreuzigt worden ist, versprochen, er werde bei ihm sein, noch heute im Paradies. Und die Spitze dieser Liebe ist der Moment, wo Jesus am Kreuz betet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Karfreitag, der schwerste Tag im Leben von Jesus, und er zeigt an dem Tag noch so viel Liebe. Das ist Agape, das ist göttliche Liebe. Und Johannes 3,16 so zusammengefasst ist: Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewig leben. Ein grösserer Gegensatz von Liebe und Hass, wie es Jesus hier erlebt hat, das könnte uns nicht irgendwo begegnen. Ein weiterer Gegensatz: Nähe und Distanz. Nach der Gemeinschaft mit seinen Jüngern ist Jesus durch Stunden gegangen von der grössten Verlassenheit. Im Garten Gethsemane war er allein und verlassen. Die Jünger haben die Zeit verschlafen. Dabei hätte sie Jesus dringend gebraucht an seiner Seite. Sie haben versagt. Der Judas hat versagt. Er verrät ihn. Der Petrus tut ihn dann verlügnen. Viele von den anderen sieht man gar nicht mehr. Sie haben sich verkrochen vor Angst. Nur seine Mutter und andere Frauen, wie auch Johannes, sind noch bei ihm unter dem Kreuz. Aber am meisten weh da hat Jesus die Verlassenheit vom himmlischen Vater. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Karfreitag ist für Jesus ein Tag im Alleingang. verlassen von Menschen und Gott. Was hat es uns gebracht? Jesus hat die grösstmögliche Einsamkeit durchgestanden, um für uns die grösstmögliche Nähe zu unserem himmlischen Vater zu erleben und wiederherzustellen. Jesus hat die grösstmögliche Einsamkeit durchgestanden, um für uns die grösstmögliche Nähe zu unserem himmlischen Vater wiederherzustellen. Bis im Tod ist der Vorhang am Tempel verrissen, vor allem Allerheiligsten. Der Weg zu Gott für die Menschen ist frei. Der Mensch kann Gottes Nähe wieder erleben. Und das Kreuz hat die Kluft zwischen Gott und uns und uns Menschen überbrückt. Jesus lässt sich ans Kreuz nageln, um die Menschen zu retten. Auch die, die gerade eben noch geschrien haben, hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Heftiger könnte die Nähe und die Distanz nicht aufeinander prallen. Ein vierter Gegensatz, Freund und Find. Frauen sind unterwegs mit Jesus auf seinem Weg nach Golgatha. Sie haben alles miterleben. Sie haben brüllt neben ihm auf dem Weg. Sie haben gelitten, sie haben geklagt. Aber sie wollten in seiner Nähe bleiben, auch unterwegs zum Kreuz. Er ist der Meister. Er gehört doch zu ihnen. Er ist ihr Freund und Heiland. Und jetzt muss er so und durch. Der Simon von Kyrene hat seine Arbeit auf dem Feld liegen lassen. Auch er wollte wissen, was mit Jesus passiert. Zwar unfreiwillig, aber ich denke trotzdem gern, hat er das Kreuz von Jesus auf sich genommen. Und hat es für Jesus getragen. Ein anderer Freund, der Josef von Arimathea, der hat ganz etwas anderes beschäftigt. Er hat schon gleich den festen Willen genommen und gesagt, ich will mein Grab, das für meine Familie parat ist, will ich Jesus geben. Und er ist zum Pilatus gegangen und hat darum gebeten, ob er den Leichnam haben dürfe. In solchen schrecklichen Stunden, wo Hass von seinen Find auf sein Extremsten da waren, hat Jesus für seine Find die Möglichkeit aufgetan, seine Freund zu werden. Johannes 15, 13, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Es gibt keine größere Feindesliebe als die, die Jesus bewiesen hat, wo er sein Leben am Kreuz für uns geopfert hat, damit er alle Menschen einladen kann, seine Freunde zu werden. Er ist für uns Opferlamm geworden. Johannes der Täufer hat Jesus den Leuten so vorgestellt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Göttliche Liebe zielt auf Freundschaften. Und das Brutale, Satan tut ihn noch effen. Er hat auch Freunde geschaffen. Aber im Hass. Wir lesen in Lukas 23, an dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Ein weiterer Gegensatz: Verleugnung und Verteidigung. Der Pilatus war überzeugt, dass Jesus keine Schuld trifft. Und auch der Petrus war einer, der eine Überzeugung hatte. Eine Überzeugung von sich selber. Wenn alle anderen sich an dir ärgern werden, ich ganz bestimmt nicht. Selbst wenn ich sterben müsste, aber dich verleugnen? Nein, niemals. Aber wie beim Pilatus ist es auch bei ihm anders gekommen. Der Petrus, einer, wo Jesus sehr nahe gestanden ist, verleugnet seinen Meister 3-mal und steigert sich in dem Sinne richtig in ein Zeug hinein bis zur Selbstverfluchung. Ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß nicht, von was du sprichst. Dann fing er an, sich selbst zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht. Das der Insider. Auf der anderen Seite ein Aussenseiter, der Pilatus, der römische Statthalter. Er hat mit Jesus überhaupt nichts am Hut. Aber er setzt sich 3-mal für den unschuldig Anklagten ein. Verteidigung zum Ersten. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das ganze Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn uns zurückgesandt. Verteidigung zum Zweiten. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Und Verteidigung zum Dritten. Pilatus aber sprach zum dritten Mal zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Drei totale Gegensätze. 3-mal Verteidigung gegen 3-malige Verleugnung. Der nächste Gegensatz: Schuld vergeben oder Schuld abschieben. In Petrus wird seine Schuld schnell bewusst. Er verlässt die Szenen und brüllt das Herz zum Leib aus, möchte ich am liebsten sagen. Die Bibel heißt, er weinte bitterlich. Das griechische Wort Bukbuso meint auch spitzig, stechend. Es wird auch gebraucht für Waffen. Das war für den Petrus wie ein Stich ins Herz, wo ihm die Schuld bewusst worden ist. Wir kennen seine Zukunft und wissen, dass er bei Jesus Vergebung erleben durfte. Der Pilatus verteidigt seine Schuld, entledigt sich seiner Schuld, indem er einfach seine Hände vor dem Volk in Unschuld waschen tut. Er schiebt seine Schuld ab aufs Volk. Und das Volk schreit, schimpft und fuchtelt mit den Armen. Hinweg mit ihm, kreuzige ihn. Und in einer furchtbaren Selbstüberschätzung nimmt das Volk die Schuld auf sich und ihre Kinder. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Sie haben nicht mehr gewusst, was sie sagen. Sie wissen nicht mehr, was sie machen. Und mitten in dieser Schuldschieberei taucht Vergebung auf. Seit Jesus am Kreuz, der erlösende Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist fast unglaublich. Jesus vergibt tatsächlich die Schuld von denen, die ihn gequält haben, die all das Wüste an ihm gemacht haben, die ihn verspottet haben. Er vergibt. Das Blut, das Jesus für uns vergossen hat, ist Vergebung für uns, für unsere Sünden. Und nicht nur für unsere Sünden allein, sondern für alle von der ganzen Welt. Ein letzter Gegensatz. Nichts erreicht und es ist vollbracht. Es ist peinlich, wenn man sich für eine bestimmte Sache einsetzt, investiert und schließlich nichts dabei rausschaut. Was haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten erreicht? Nach Ostern müssen wir sagen, nichts. Was hat der Hohe Rat erreicht? Nichts. Was haben der Pilatus und der Herodes erreicht? Nicht. Was hat der Pöbel erreicht? Nicht. Sie haben es gemeint. Ich kann mir vorstellen, dass am Karfreitag zur Nacht einige gemeint haben, sie hätten es erreicht. Wo Jesus im Grab war, haben sie vielleicht Jesus abgehöckelt. Okay. Das hätten wir erledigt. Aber kein Mensch kann Jesus abhöckeln. Das wäre ein Trugschluss. Peinlich, wenn die Tatsache ans Licht kommt. Wir haben nichts, aber wirklich gar nichts erreicht. Peinlich, wenn man unverrichteter Ding da steht. Wie ist das ganz anders bei Jesus? Er hat alles erreicht. Es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Ich habe es gemacht. Der Weg zu Gott ist frei. Die Tür zu Gott ist offen. Das Volk bereut. Wir lesen und alles Volk, das dabei war, zuschaute, sah, was da geschah, schlugen sie sich an die Brust und kehrten wieder um. Das an die Brust schlagen ist ein Ausdruck vom Bereuen. Da ist irgendetwas nicht gut gewesen. Ist ihnen bewusst worden. Und der römische Offizier, der da die Nase zuvorderst hatte am Kreuz, kann nichts anderes als Gott preisen und laut und deutlich sagen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das erste Zeugnis nach dem Sterben von Jesus, von einem römischen Offizier. Das ist wirklich der Sohn Gottes gewesen. Ich fasse die ganze Geschichte von Karfreitag zusammen mit dem Text aus Jesaja 53. Es gibt keine Bibelstelle, die sehr zum Ausdruck bringt, in wenigen Worten, was hier abgelaufen ist. Er war der allerverachtetste und unwertetste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Amen.